Die Berichte über König Josaphat erstrecken sich über mehrere Kapitel. Heute lese ich einmal den Anfang. Nach Asa wurde sein Sohn Josaphat König. Josaphat wurde sehr mächtig in seinem Land. Er stationierte Truppen in allen befestigten Städten Judas und richtete überall im Land Posten ein, auch in den Städten im Gebiet von Ephraim, die sein Vater erobert hatte. Der Herr stand Josaphat bei, denn er lebte so, wie sein Vorvater David zu Beginn seiner Regierung gelebt hatte. Er verehrte nicht die Baale, sondern hielt sich treu an den Gott seines Vorvaters und befolgte seine Gebote, im Gegensatz zu den Königen von Israel. Darum festigte der Herr das Königtum Josaphats. Ganz Juda brachte ihm Geschenke und er wurde sehr reich und gewann hohes Ansehen. Weil er dem Herrn gehorchte, wurde er immer mutiger und er ließ die Opferstätten der fremden Götter und die geweihten Pfähle in Juda zerstören. In seinem dritten Regierungsjahr ordnete Josaphat an, dem Volk von Juda Unterricht im Gesetz des Herrn zu erteilen. Er beauftragte damit einige seiner Beamten, nämlich Ben-Hajil, Obadja, Secharja, Netanel und Michaja. Dazu die Leviten, Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Tob-Adonia, sowie die Priester Elishama und Joram. Sie alle wurden vom König ausgesandt und zogen nun von Stadt zu Stadt. Sie hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und unterwiesen das Volk, wie der König es befohlen hatte. Über alle Königreiche rings um Juda hatte der Herr einen gewaltigen Schrecken kommen lassen, sodass niemand Josaphat anzugreifen wagte. Im Gegenteil, die Philister brachten ihm Geschenke und Silber als Tribut und sogar die Araber brachten ihm 7.700 Schafböcke und ebenso viele Ziegenböcke. So wurde Josaphat im Lauf der Zeit immer mächtiger. Er baute in Juda Burgen und Städte mit Vorratsspeichern und auch in den übrigen Städten des Landes legte er Vorräte an. In Jerusalem waren die besten Kriegsleute seines Heeres stationiert. Die Diensteinteilung des Heeres richtete sich nach den Sippenverbänden. Die Truppenführer des Stammes Juda waren Adna, Oberst und Befehlshaber über 300.000 tüchtige Krieger, Johanan, Oberst und Befehlshaber über 280.000 Mann, und Amasja, der Sohn von Sichri, Befehlshaber über 200.000 Mann. Er hatte sich freiwillig dem Herrn zur Verfügung gestellt. Die Truppenführer des Stammes Benjamin waren Eliada, ein tapferer Krieger, Befehlshaber über 200.000 Mann, die mit Schild und Bogen bewaffnet waren, und Josabad, Befehlshaber über 180.000 gut ausgerüstete Männer. Sie alle standen dem König im Kriegsfall zur Verfügung, abgesehen von den ständigen Besatzungen, die er in den Festungen von ganz Juda stationiert hatte.
Wir beschäftigen uns jetzt in den nächsten Wochen mit dem König Josaphat. Josaphat gehörte zu den wenigen sogenannten guten Königen. Die guten Könige waren die, die gut angefangen und gut geendet haben. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt ganz wenige gute Könige im ganzen Volk Israel. Mit 35 wurde Josaphat König. Sein Vater war so krank, dass er die Regierungsgeschäfte nicht mehr führen konnte. Und man geht eigentlich davon aus, dass Josaphat etwa noch 3 Jahre regierte und sein Vater sehr krank da niederlag. Also mit 35 Jahren wurde er König und 25 Jahre übte er dieses Amt im Südreich Israels aus. Und da möchte ich Ihnen jetzt etwas zeigen, damit, wenn Sie sich in der Geschichte Israel nicht so gut auskennen, eine gewisse Vorstellung bekommen, weil das nachher auch für die gesamte Geschichte oder die gesamten Ereignisse wichtig ist, das zu verstehen. Sie werden diese Folie vermutlich ab und zu wieder mal sehen. Also die Regierungszeit von Josaphat ist 873 bis 848 vor Christus. Wir sehen hier, das ist eine Tabelle, das ist eben die Guten, die sind dann immer weiß. Oder sein Vater, der hat gut angefangen, schlecht aufgehört, das werde ich dann auch noch erwähnen. Und hier sehen wir die Könige, die das ganze Volk Israel regieren. Saul, dann David, dieser große König, war auch ein guter König, hat gut angefangen, gut aufgehört, zwischendrin eine Schleuderphase gehabt. Haben wir dann auch bei Josaphat, der kommt dann auch mal noch in Schleudern, werden wir auch noch sehen. Dann kommt Salomo, der einer der weisesten Könige überhaupt, der aber dann durch Götzendienst und praktisch abgefallen ist, also hat andere Götter verehrt, nicht nur mit der eine Gott. Und nach Salomo gab es eine Trennung vom Volk Israel. Dann gab es das Nordreich, 10 Stämme, und das Südreich 2 Stämme. Und so war dann dieser Zustand, also das Volk Israel war geteilt in 2 Königreiche, das Nordreich und das Südreich. Der Stammbaum von Jesus geht über das Nordreich, über das Südreich. Also über diese Linie, wo Josaphat drin vorkommt. Und diese 10 Stämme, die hatten den Regierungssitz in Samaria, dort war das Königshaus, und das Südreich, dort war der Regierungssitz Jerusalem. Und diese beiden, die 10 Stämme und die 2 Stämme, also Nord- und Südreich, hatten viel Streit miteinander, viel Kriege gegeneinander. So war die Situation, und wenn wir das geografisch ansehen, sehen wir das auf der nächsten Folie, die beiden Reiche. Wir sehen hier natürlich, die 10 Stämme hatten viel mehr Land und auch viel mehr Volk als nur diese 2 Stämme. Hier ist Jerusalem, hier Bethlehem, Beersheba, und da sehen wir dann Jericho, Bethel, Silo, das gehört dann schon ins Nordreich. Und hier haben wir Samaria, das ist der Regierungssitz, das Königshaus vom Nordreich. Und im Nordreich hat man dann einen eigenen Kult aufgebaut, um die Leute im eigenen Reich zu halten und zu verhindern, dass sie nach Jerusalem zum Tempel gingen. War also keine freundschaftlichen Verhältnisse eigentlich zwischen diesen beiden Reichen. Und das Königreich war eigentlich auch nicht so groß, dieses Josaphat. Und in jener Zeit war es auch so, dass jedes Königreich immer Angst haben musste, erobert zu werden. Das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Wir bauen keine Stadtmauern mehr. Wir haben offene Städte, das ist gar nicht so selbstverständlich. Früher war fast jede Stadt, die etwas auf sich hielt, hatte eine Stadtmauer, ein Verteidigungsdispositiv, weil sie immer damit rechnen mussten, dass sie annektiert wurden durch irgendeinen, der dachte, ja, das ist noch ein netter Ort, der ist noch wirtschaftlich lukrativ. Den holen wir uns, wir sind da stärker als die. Das war also ein ständiges ständige Spannung. Aber Josaphat erreichte mit seiner Regierung für das Südreich einen Höhepunkt an Macht und an Einfluss. Und heute wollen wir uns diesen Mann etwas genau betrachten. Josaphat ist nämlich ein Mann der Tat und ein Mann des Glaubens. Er war ein Mann der Tat. Er wusste, was zu tun war, damit sein Volk gut leben konnte. Um sich vor den ständigen Bedrohungen zu schützen, baute er ein starkes Verteidigungsdispositiv auf. Er stationierte Truppen in allen befestigten Städten Judas, also überall dort, wo Stadtmauern und Burgen waren. Er richtete überall im Land Posten auf, natürlich Militärposten, also nicht zum Einkaufen, sondern militärische Stützpunkte, auch in den Städten und im Gebiet Ephraim, die sein Vater erobert hatte. Er baute in Juda Burgen und Städte mit Vorratsspeichern, und auch in den übrigen Städten des Landes legte er Vorräte an. Und in Jerusalem waren seine besten Kriegsleute stationiert. Er befehligte eine Armee, in diesem kleinen Land von 1.160.000 Mann. Das ist eine rechte Armee für dieses Land. Über 1 Million. Er hatte doppelt so viele Soldaten wie sein Vater. Da hatte er nämlich nur 580.000. Durch diese starke Armee und die großen Lebensmittelvorräte in den Städten war das Südreich kaum mehr zu erobern. Da musste sich jeder Feldherr, jedes Land sehr gut überlegen, ob sie gegen Josaphat ziehen wollten, mit der starken Armee, mit dem, dass alle Vorratshäuser gefüllt waren. Und wer da noch dieses Land belagern wollte, der musste sich auf einen langen und mühsamen Krieg gefasst machen. So verschaffte sich Josaphat Achtung bei den Völkern, dass sie ihn in Frieden ließen. Keiner wagte ihn anzutasten. Und einige, darunter die Philister und Araber, und die Philister, die das Alte Testament kennen, wissen ja, die Philister sind dauernd an den Grenzen Israels irgendwo und wollen kämpfen. Aber selbst die Philister hatten einen so hohen Respekt, dass sie als Zeichen seiner Oberherrschaft sogar Tribute bezahlten. Das machte dann, wenn einer gewissen Einfluss hatte, dann haben die anderen, die schwächer waren, haben dem dann praktisch wie eine Gebühr bezahlt, dass er sie auch in Ruhe lässt. Die Philister hatten natürlich den Angst, er ist jetzt so mächtig. Der nächste Schritt, den er tun will, ist, dass er uns annektiert. Aber wir wollen jetzt unsere gute Absicht zeigen und wir bringen ihm Tribut. Dann überlegt er sich's vielleicht, dann hat er es ja gar nicht nötig, uns einzunehmen, weil wir uns ja freiwillig unterwerfen. Das hat man nur gemacht, um seinen Stamm zu halten. Nicht, weil die jetzt den Josaphat sehr geliebt haben, sondern weil er so mächtig war. Er war ein Mann der Tat, der alles daran setzte, sein Volk zu schützen. Und er war nicht damit beschäftigt, seine Macht dazu zu benutzen, um sein Leben schöner zu machen. Um für sich zu sorgen, um sein Königtum zu genießen, wie sich auch dann die Menschen vor ihm niederwerfen. Nein, er wollte sein Reich stärken, damit sein Volk gut leben kann in seinem Land. Aber Josaphat hatte nicht nur militärische Stärke und politischen Einfluss im Sinn. Er wollte nicht einfach sein Volk schützen und sie an sich binden. Josaphat wollte viel tiefer ins Leben der Menschen hineinwirken. Er wollte die Herzen seines Volkes erreichen. Er wollte sie zu einem Leben führen, das sich lohnt, ein Leben, in dem Gott, der Schöpfer, geehrt wird. Das war das tiefste Anliegen, das Josaphat hatte. Und auch in diesem Punkt war er ein Mann der Tat. Auch hier überließ er nicht einfach alles dem Zufall. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Sondern auch hier gebrauchte er seine Macht und seinen Einfluss, damit dieser Dienst vorangetrieben wurde. Und im dritten Jahr seiner Regierung, welches vermutlich das Jahr war, als sein Vater starb, hat er auch hier alles eingeleitet. Vermutlich hat er gewartet, bis sein Vater gestorben ist, weil sein Vater am Ende seines Lebens mit Gott im Clinch lag. Er hat nicht mehr auf ihn gehört, er hat die Propheten, die ihm geweissagt hatten, einsperren lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Josaphat auf diesen Moment gewartet hat, dass er freie Hand hat, auch jetzt das, was ihm am Herzen lag, den inneren Aufbau des Volkes ganz konsequent anzupacken. Und im dritten Regierungsjahr ordnete Josaphat an, dem Volk von Juda Unterricht im Gesetz des Herrn zu erteilen und beauftragte damit einige seiner Beamten, die Namen haben wir alle gehört, in der Schriftlesung. Dieses Projekt des inneren Aufbaus des Volkes lief parallel zur Stärkung gegen außen. Beides lief miteinander. Josaphat wusste, dass man Menschen nicht einfach Ordnungen, etwas anordnen kann und sie dann blindlings folgen. Ihm war bewusst, dass Menschen zur Einsicht geführt werden müssen, damit sie mit Überzeugung handeln. Und so setzte er kompetente Leute ein. Sie alle wurden vom König ausgesandt und sie zogen nun von Stadt zu Stadt. Sie hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und unterwiesen das Volk, so wie der König es befohlen hat. So hat er alles an die Hand genommen. Ihm war nicht nur militärische Stärke ein Anliegen. Ihm war ein Anliegen, dass sein Volk auch reift. Und jede tiefe Veränderung von Menschen beginnt damit, dass man Menschen beginnt zu unterweisen. Das hat Josaphat erkannt. Gott gab uns die Fähigkeit zu denken und er gab uns einen Verstand eben, damit wir verstehen können. Das ist eine Gottesgabe. Es ist unverständlich, dass Menschen meinen, dass der Verstand ein Hindernis sei. Manchmal ist es ein Hindernis. Aber im Grunde genommen ist der Verstand eine Gabe Gottes, die hat er uns gegeben, damit wir verstehen. So kommt es, dass die wesentlichen Handlungen in unserem Leben ganz eng mit unseren Überzeugungen und unseren Gedanken zusammenhängen. Bevor wir etwas tun, haben wir es uns in Gedanken vorgenommen oder wir haben es uns vorgestellt, was wir tun werden. Das ist so, das können Sie sehen, wie Sie wollen. Als ich hier hochkam, habe ich vorher gewusst, dass ich hier hochlaufen werde. Hätte ich das nicht gewusst, dann wäre ich da gesessen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich als nächstes tue. Alles, was wir tun, alle unsere Handlungen, haben wir vorher schon mal bedacht. Wir reagieren höchstens in gewissen Dingen, reagieren wir reflexartig. Aber das ist nur ein kleiner Bereich unseres Lebens. Die großen Dinge tun wir überlegt. Wir wissen, was wir tun werden. Sie wissen, was Sie tun werden nach dem Gottesdienst, oder? Sie stellen sich das schon vor, wie Sie zur Tür rauslaufen. Vielleicht denken Sie jetzt schon, weißt du, ich würde jetzt schon gehen, aber es geht nicht. Also würden Sie sich ja blamieren. Würden alle denken, wieso geht der jetzt? Also Sie haben überlegt, ich gehe nachher. Und nachher wissen Sie auch, wo Ihr Auto steht, wenn Sie das Auto haben, oder wo das Tram fährt. Sie wissen, was Sie vielleicht kochen werden. Alles hat sich schon mal in Gedanken abgespielt, dann tun wir es. Das ist ein Konzept, das hat Gott so geordnet. Würden wir das, hätten wir diese Fähigkeit nicht, wir würden alle irgendwie rumstehen und sagen, was wollte ich jetzt eben gerade? Was wollte ich jetzt eben gerade? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wollte. Gut, das habe ich manchmal auch, aber das ist eine Alterserscheinung, das kennen wir ja auch. Aber da sehen wir ja, wie schwierig das ist. Und wie wir genau so funktionieren, wir überlegen das zuerst. So funktionieren wir. Deshalb basiert auch jede Religion auf einer Lehre, nicht nur das Christentum. Menschen wollen wissen, was sie glauben und was sie tun sollen und warum sie es tun sollen. Das wollen sie nachvollziehen können. Dann tun sie es oder tun sie es nicht. Und das Grundproblem der Menschen und das Chaos in unserer Welt liegt in unserem verdrehten Denken. Unser verdrehtes Denken ist eigentlich das, was unser Leben so kompliziert macht. Paulus sagt das so schön, mir gefällt diese Stelle so gut im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn trotz allem, was wir über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Da geschieht es. In sinnlosen Gedankengängen. Und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Wo hat es angefangen? Im Loslösen von Gott und im sich hingeben in sinnlose Gedankengänge. Wenn Menschen sich verändern wollen, dann müssen sie verstehen, warum und was verändert werden soll. Die falschen Gedankengänge müssen entlarvt werden. Und Paulus spricht davon, dass Gedankengebäude zum Einsturz gebracht werden müssen. Das sehen wir hier. Diesen Vers habe ich da für die Leinwand bereit gemacht. Das schreibt Paulus: Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Was sind die feindlichen Festungen? Das sind nicht Menschen, sondern ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeder Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Es geht darum, falsche Gedankengebäude einzureißen. Sie müssen eingerissen werden und beseitigt und neue, Gott wohlgefällige Gedankengebäude müssen aufgebaut und errichtet werden. So ist die Lehre in der Evangelisation und Mission eine zentrale Aufgabe. Mission und Evangelisation ist nichts anderes im Grunde genommen als Überzeugungsarbeit, natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber was hat Paulus gemacht, was hat Petrus gemacht, was haben all die Apostel gemacht? Nichts anderes als Menschen überzeugt von neuen Gedanken. Sie haben ihnen aufgezeigt, dass die Gedankengebäude, die sie sich aufgebaut haben und aufgrund von denen sie leben, keinen Bestand haben für das Leben. Und dass diese Gedankengebäude einstürzen sollen. Die Lehre ist in Evangelisation und Mission eine zentrale Aufgabe. Und wer meint, mit Gefühlsduselei Menschen zum Evangelium zu führen, der irrt sich ganz gewaltig. Das reicht nur so lange, dass die Gefühlsduselei anhält. Dann ist es wieder weg. Ich habe nichts gegen Gefühle, abgesehen davon. Ich habe nichts gegen Emotionen, auch in einem Gottesdienst nicht, so sind wir auch gebaut. Aber wer meint, allein mit dem können wir Menschen für das Evangelium gewinnen, der irrt sich gewaltig. Verkündigung richtet sich an den Verstand, richtet sich daran an die Fähigkeit des Menschen zu denken und zu überdenken und sich zu ändern. Und deshalb sagt Jesus beim Missionsbefehl, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Lehrt sie. Das ist das, was Josaphat mit allen Kräften vorangetrieben hatte. Er wollte, dass sein Volk mit den Gedanken Gottes konfrontiert wurde und sie zur Einsicht geführt werden. Die falschen Gedankengebäude sollen eingerissen werden, damit Gottes Gedanken wieder Raum bekommen. Ich möchte uns nochmals einladen, an unseren Veranstaltungen, die sich damit beschäftigen, Gottes Wort besser kennenzulernen, Gottes Gedanken besser kennenzulernen, dass ihr diese Möglichkeiten nutzt. Das ist wichtig, damit wir richtig ticken in unserem Denken, dann handeln wir auch richtig. Oder eher richtig. Wir haben ja dann noch einen Eigensinn. Aber wir haben es wenigstens verstanden. Deshalb, biblische Ausbildung am Ort ist einfach eine gute Sache. Hauskreis ist eine gute Sache. Gottesdienstbesuch ist eine gute Sache. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Auch Bibelschule am Ort, wir haben ausgezeichnete Leiter, die Ihnen helfen, da auch vieles besser zu verstehen, vieles zu überdenken, über Gottes Gedanken nachzudenken und zu verstehen. Das ist eine wichtige Aufgabe im Glaubensleben. Wie wichtig dieser Prozess auch in unserem Leben als Christen ist, bemerkt Paulus, wenn er gegenüber dem Timotheus sagt, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, die auf dich hören. Auch hier wieder. Er sagt nicht dem Timotheus, guck immer, dass du ein gutes Feeling hast, dass du cool drauf bist, dass du immer gute Geschichten hast. Nein, er sagt, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst, halte dich treu an alle diese Anweisungen. Dann wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Wir sehen hier, und ich könnte euch 5 oder 10 Predigten über das Thema halten. Das ist übrigens eine Leidenschaft von mir. Aber ich verschone es euch. Aber da ist die Bibel voll, die dieses Konzept aufzeigt, dieses Prinzip aufzeigt, ist ein göttliches Prinzip. Deshalb hat er uns auch das Wort gegeben. Dass wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen. Warum hat er sonst dafür gesorgt, dass wir die Bibel haben? Warum argumentiert dann der Paulus im Römerbrief so haarscharf? Weil in unseren Gedanken, unsere Gedanken das ist, was uns auf Abwege bringt zuerst. Und dann, wenn wir gedanklich auf Abwägen sind, dann handeln wir auch. Wenn für mich in Gedanken klar ist, dass es nicht in Frage kommt, dass ich in der Migros einen Apfel mitnehme aus dem Früchtegestell, weil ich Lust habe und ihn esse bis zur Kasse. Wenn mir das klar ist in Gedanken, dann werde ich das kaum tun oder ich werde ein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich sage, ey, die Migros, die hat so viel Kohle und ist eine Genossenschaft und ich bin auch noch Genossenschafter, ob ich jetzt diesen Apfel esse oder nicht, ist ja gar nicht schlimm, Gott stört das auch nicht, dann werde ich diesen Apfel essen, hemmungslos. In unseren Gedanken, wie wir denken über die Dinge, entscheidet, wie wir handeln. Das muss uns bewusst sein. Und oft fragen wir, was Gott will und was er meint. Vielleicht gerade in Fragen, wo wir so, ja, nicht so die Kurve kriegen. Und dann bekommen wir sogar eine Antwort. Und vielleicht sogar noch eine klare Antwort. Und dann sagen wir, ah, das kann ich aber so nicht verstehen. Und ich möchte mal fragen, wenn wir das so dann so betonen, dass wir es nicht verstehen können. Also abgesehen davon, dass es ja sein kann, dass man es wirklich nicht verstehen kann. Aber es gibt ja noch eine andere Variante, dass ich es nicht verstehen will. Und vielleicht ist es manchmal ehrlicher, dass ich sage, ich will das eigentlich jetzt so gar nicht verstehen. Wenn ich wollte, würde ich schon verstehen. Aber wenn ich sage, ich verstehe das, dann würde das ja heißen, dass ich Konsequenzen ziehen muss. Und die bin ich nicht bereit zu ziehen. Ich will in der Migros, wenn ich einkaufe, meinen Apfel essen. Und ich will den nicht bezahlen. Und wenn ich jetzt diesen Apfel auch immer noch bezahlen müsste, das stört mich. Ich verstehe das nicht, warum das jetzt so wichtig ist, dass man diesen Apfel nicht nimmt. Dann verstehe ich es einfach nicht. Dann mache ich es weiter. Und so gibt es Sachverhalte, die wir dann nicht verstehen wollen, weil wir mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und so gehen Christen mit dem Kopf durch die Wand, indem sie einfach Ehebruch begehen. Die haben eine Erklärung. Sie haben eine Erklärung, sonst würden sie das nicht machen. Sie müssen das ja rechtfertigen. Sie sagen dann vielleicht, ja, die Liebe war so stark. Ich konnte gar nicht anders. Und wir haben ja einen Gott der Liebe. Ja, wunderbar. Fragt mal dann der andere Teil des Partners, was er dann meint zu diesem Konzept der Liebe. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Sinne stärken. Da gibt es Bibelverse über Bibelverse. Das ist wichtig für unser Leben. Zweitens, Josaphat, ein Mann des Glaubens. Wir können nun alles untersuchen und den Grund nach dem Erfolg dieses Königs, der würde heute in den Magazinen als Topmanager gehandelt. Da würde man ihn einladen, hätte Referate, wäre bestimmt auch auf dem WEF gewesen. Das wäre einfach ein Topmann in unserer Welt, dieser Josaphat. Aber der wahre Erfolg lag nicht in seiner Strategie und in seinen Programmen, sondern in seiner Beziehung zu Gott. Genau das will uns nämlich der Schreiber der Chronik aufzeigen. Der Herr stand Josaphat bei, denn er lebte so wie sein Vorfahre oder Vorvater David zu Beginn seiner Regierungszeit gelebt hatte. Er verehrte nicht die Bale, sondern hielt sich treu an den Gott seines Vorfahren und befolgte seine Gebote im Gegensatz zu den Königen von Israel. Josaphat war wichtig, was sein Gott meinte. Er regierte nicht selbstherrlich. Er nahm Gottes Anweisungen und Gedanken für sein Leben ernst und erwartete nicht nur von seinem Volk, dass sie das tun. Josaphat war klar entschieden, wem er folgen wollte und auf welchen Gott er hört. Nicht so wie das Volk Israel. Das Volk Israel hat sich oft von Gott gelöst. Man glaubte ein bisschen an den Gott Israels, wenn es gerade gut war. Aber man hörte auch auf andere Götter, wenn das gut war. Ein schockierendes Beispiel finden wir in Jeremia Kapitel 44, Vers 18. Dort fordert Jeremia das Volk auf, die Götterverehrung zu lassen. Und er sagt, es geht euch so schlecht, weil ihr die Götter verehrt. Und jetzt antwortet das Volk Israel, das Volk Gottes, folgendermaßen. Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Jetzt dienen wir weiter der Himmelskönigin. Das hat das Volk Israel gesagt. Dort, wo wir aufgehört haben, der Himmelskönigin zu opfern, ging es uns schlechter. Also wir opfern wieder der Himmelskönigin. Das ist doch das Glaubenskonzept. Dort, wo es am meisten bringt im Moment, dort glaube ich. Das, was am meisten bringt, dort renne ich hin. Egal welche Schattierung. Hauptsache ein bisschen religiös. Das ist doch das Konzept. Wenn es einem schlecht geht, dann stellt man Gottes Wirklichkeit in Frage. Ja, lebt er überhaupt? Meint es gut? Ja, was hätte dann Hiob sagen sollen? Übrigens, wer zu den Senioren kommt, ich werde über Hiob sprechen am nächsten Dienstag. Was hätte dieser Mann sagen sollen? Hätte doch sagen sollen, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, du hast mir alles genommen. Aber er sagt, nackt bin ich in die Welt gekommen, nackt werde ich aus der Welt gehen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Er hat keinen anderen Gott gesucht. Israel hat immer andere Götter gesucht, wenn es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das in den Kopf gesetzt hat. So sagte der Prophet Elia, der zur Zeit Josaphats lebte, wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm, oder Baal ist Gott, dann folgt doch ihm. Aber entscheidet euch einmal, wem ihr folgen wollt. Josaphat war klar entschieden, er wusste genau, wem er folgen wollte, nämlich dem Gott Israels. So wurde sein Vertrauen zu Gott fester, so dass er ein ganz heikles Problem anpacken konnte, nämlich die Opferstätten zu räumen. Das war ein ganz diffiziles Unternehmen. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt auch seht, was Jeremia schreibt über den Himmelskönig, jetzt kommt der König und greift praktisch die Heiligtümer an. Da, wo Menschen hinlaufen, um ihre Götter noch zu verehren, die räumt er einfach. Und solche Dinge sind immer sehr mit Emotionen verbunden. Aber wir sehen auch, er hat das nicht nur einfach geräumt, sondern er hat ja auch das Volk unterwiesen. Auch das ging Zug um Zug. Aber das heißt, weil er dem Herrn gehorchte, wurde er immer mutiger. Also eine Treue, eine Nachfolge führt auch dazu, dass wir mutiger werden, dass wir mehr wagen, auch im Vertrauen auf unseren Herrn. Er wurde immer mutiger und er ließ die Opferstätten der fremden Götter und die geweihten Pfähle in Juda zerstören. Das war eine ganz heikle Geschichte. Aber er hat das durchgezogen, weil er um jeden Preis wollte, dass Gott allein geehrt wird. Das war der wirkliche Grund seines Erfolges, dass er in einer engen Beziehung zu Gott stand. Darum festigte der Herr das Königtum Josaphats. Es ist die konsequente Ausrichtung des Lebens auf das, worauf es wirklich ankommt. Ob man dann immer erfolgreich ist wie Josaphat, ist eigentlich eine Nebensache. Denn es gibt viele Beispiele, auch in der Bibel, wo Menschen Gott treu waren, aber nie diesen Erfolg hatten wie Josaphat. Auch eine Gemeinde, die in der Offenbarung erwähnt wird, die Gemeinde Philadelphia, war aus menschlicher Sicht eine schwache Gemeinde. Sie hatte keine Kraft. Aber Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Türe vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Also nicht Erfolg ist der einzige Beweis, ob jemand Jesus treu ist. In diese Falle trampen wir ja immer. In diese Falle sind auch die Freunde Hiobs getrampt. Sie haben gemeint, jetzt wissen wir, was in seinem Herzen war, sonst würde er jetzt nicht in Staub und Asche sitzen. Weit gefehlt. Das Leben ist komplexer, vielfältiger. Nicht so einfach, schwarz-weiß, wie wir das immer gerne hätten. Es geht nämlich um die richtige Blickrichtung. Paulus sagt den Kolosser, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Suchen wir wirklich, was droben ist? Richten wir unseren Blick ganz auf Jesus aus? Haben wir in unserem Leben auch aufgeräumt? Manchmal muss man richtig zur Sache gehen, wie Josaphat das tat. Man muss manchmal richtig Hand anlegen und aus- und wegräumen. Dinge, an denen unser Herz hängt, aber wo wir im tiefsten wissen, dass es Gott missfällt. Vielleicht hast du noch Heiligenbilder oder ein Talisman irgendwo, vor dem du, wenn du ehrlich bist, noch einen gewissen Respekt hast, wo du denkst, wenn ich den wegräume, dann weiß ich nicht, ob mir etwas Negatives zustößt. Vielleicht hast du das. Wenn du das hast, dann musst du es wegräumen. Dann hängt dein Herz nicht ungeteilt an der Kraft Gottes. Und wenn du das wegräumst, woran das Herz hängt, und du denkst, das beschützt dich noch, außer Gott und Jesus, und du stellst das weg und du gehst zum Haus raus, und es ist eisig und du fällst um. Was machst du? Du rennst rein, holst dieses Bild oder diesen Talisman wieder und hängst ihn hin. Jetzt habe ich es weggetan, es ist passiert. Genau das hat Israel gemacht. Nein, ich stehe auf und sage, bin auch schon hingefallen. Das hat mit dem Bild, das ich weggeräumt habe, oder mit dem Talisman, oder weiß ich was, hat das nichts zu tun. Ich vertraue allein Jesus. Und es gibt einfach Dinge, die sich so in unser Leben einschleichen, wo wir unser Vertrauen beginnen hineinzudenken. Das muss weg. Es muss weg. Oder vielleicht befinden sich in deinem Besitz sogar noch Zauberbücher, die du einmal benutzt hattest, die du irgendwie zurückbehältst, weil du denkst, wenn ich die wegtue, dann kann ich das irgendwie, kommt auf mich irgendwie etwas Komisches. Wie eine Angst. Tu es weg. Vielleicht pflegst du eine Gewohnheit, die du als Sünde erkannt hast, aber trotzdem behältst du sie, weil sie so schön ist. Sünde empfindet man ja auch oft als etwas Schönes, sonst würde man es ja nicht tun. Tu es weg. Dann pack es an, so wie Josaphat oder die Christen in Ephesus, wo es heißt, auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachen. Eine Silbermünze entsprach einem Tageslohn. Könnt ihr selber ausrechnen, wie wertvoll das war. Die haben das alles verbrannt. Und es ist interessant, dass auch im Volk Israel, ich staune jedes Mal wieder im Volk Israel, immer wieder so Phasen gab, da denkt man, jetzt haben sie wieder Gott verehrt, plötzlich heißt es, und sie haben alle ihre Götzen zusammengebracht und haben sie verbrannt. Denke ich, ja, woher haben jetzt die Dinger wieder? Jetzt habe ich gemeint, die hätten sie schon mal abgeladen, jetzt haben sie sie schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir nicht auch da anfällig sind. Und ob uns nicht so eine regelmäßige Räumungsaktion gut täte, wo wir mal forschen, wo hat sich unser Herz nicht hingehängt und wo hat sich unser Vertrauen nicht hingehängt und von Gott gelöst. Ob wir so viel besser sind als das Volk Israel, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir alle Jahre mal ein Feuer machen. Können wir noch die Würste mitnehmen und braten? Was für ein Fest im Himmel! Wenn wir damit Gott sagen, Herr, alles Vertrauen setzen wir auf dich und alles, wo wir unser Vertrauen hineingesetzt haben, werfen wir weg, weil du allein bist genug. Das wollen wir nicht nur singen, sondern das wollen wir auch leben. Manchmal gut, wenn wir radikal sind. Lieber manchmal zu radikal als zu flau. Aber vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Dann geht es natürlich zuerst, bevor du alles wegwirfst, geht es darum, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Wer an Jesus glaubt, wird leben, er bekommt das ewige Leben. Gott will dir ewiges Leben schenken und er freut sich, dass du dann nicht verloren gehst. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, heißt es in der Apostelgeschichte. So, wenn du das noch nicht getan hast, dann ist das eigentlich das Wichtigste zu tun. Ich fasse zusammen. Josaphat war ein tatkräftiger Mann, ein Mann der Tat. Und zwar hat er sehr, auf zwei Ebenen hat er gehandelt. Er hat gehandelt, indem dass er sein Volk gestärkt hat, indem dass er die Armee vergrößert hat, dass er das Abwehrsystem ausgebaut hat, also eine optimale Organisation. Und er war ein Mann der Tat, indem er dafür sorgte, dass auch das Volk innerlich erbaut wurde und auf Gott ausgerichtet. Er hat beide Arbeiten getan. Und für mich ist Josaphat wie ein Stück weit ein Modell für den Bau auch vom Reich Gottes, der beide Teile vereinigt. Ich merke einfach immer wieder, dass wir ein Stück weit daran leiden, dass wir als Christen die Tendenz haben, wenn es um Gemeinde oder irgendetwas Geistliches geht, immer die Entweder-Oder-Mentalität zu haben. Entweder das oder das andere. Dabei geht es um sowohl als auch. Entweder, manchmal hat man das Gefühl, die Gemeinde, die wächst nur, wenn wir beten. Okay, machen wir das. Beten wir mal ein halbes Jahr lang und dann sehen wir. Dann kommt der Nächste wieder nicht, kommen die anderen. Gemeinde wächst nur, wenn man sie gut organisiert. Okay, organisieren wir die Gemeinde gut, läuft auch nichts. Wir haben immer dieses Entweder-Oder und hier sehen wir, dass beides zusammengeht. Und wenn eine Gemeinde gut organisiert ist, dann wirft man ihr vor und sagt, ja siehst du, diese Organisation ist nur Apparat. Deshalb läuft das so. Aufgepasst, aufgepasst. Eine gute Organisation ist nicht etwas, das Gott nicht gefallen würde. Sondern sie kann sehr, sehr hilfreich sein und unterstützen. Das sehen wir auch hier. Wichtig ist, dass es nicht nur um Organisation geht, sondern dass auch der innere Aufbau stattfindet. Wenn das Hand in Hand geht, dann ist das das Optimale. Und ich wünschte mir, dass wir viel mehr als Christen lernen, nicht im Glauben, im Vertrauen zu Gott, sowohl als auch. Ich kann auch an Jesus glauben und auch an Buddha. Aber wenn es um Dinge geht, wie wir arbeiten, was wir tun, wie wir Dinge gestalten, dass wir da viel stärker von sowohl als auch. Wir müssen das tun, aber auch das andere. Wir müssen uns gut organisieren, wir müssen Leute am richtigen Platz haben. Das ist doch nichts Ungeistliches. Das Geistliche kommt von den richtigen Leuten am richtigen Platz, die das Herz auf dem richtigen Fleck haben, die sich nach oben ausrichten und nach Jesus sehen. Das macht es aus. Aber die Organisation, eine gute Organisation ist nicht von unten. Dass das auch mal klar gesagt ist. Sondern Gott hat es gern, wenn wir Ordnung haben. Und Ordnung hilft uns in der Orientierung. Und auf der anderen Seite, dieser innere Aufbau, diese Schulung, dieses gefestigt werden in dem, was wir glauben, das gehört einfach zusammen. Und somit, finde ich, ist der Aufbau jetzt, und Josaphat hatte das Volk Gottes aufgebaut. Wir können ja das als Symbolik wie übernehmen. Wir bauen auch am Reich Gottes. Also wir dürfen uns gut organisieren. Wir dürfen die besten Leute am Platz haben, wo sie hingehören. Und wir sollen dafür sorgen, dass auch der innere Aufbau, die Lehre, alles, was dazugehört, dass auch das gut und sehr gut gemacht wird. Dass man betet, dass man organisiert, dass man putzt, dass man leitet, alles sowohl als auch. Beides muss ineinander greifen. Das eine tun und das andere nicht lassen und uns nicht lahmlegen lassen durch so gut klingende Dinge. Es geht ja nicht um Organisation, das Reich Gottes wird nicht durch Organisation gebaut, sondern durch Hingabe, bin ich auch überzeugt. Hingabe ist der Schlüssel. Aber wer hingegeben ist, organisiert die Gemeinde. So geht das nämlich. Wer hingegeben ist, der überlässt nicht alles dem Zufall, sondern er macht sich Gedanken, wie man etwas verbessern kann zur Ehre Gottes. So geht das. Grundlegende Voraussetzungen ist, dass wir ein Leben führen wollen, das dem Herrn gefällt. Wir werden uns weiter mit König Josaphat beschäftigen. Ich finde ihn ein interessanter Mann. Wir werden einiges von ihm lernen können. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diesen König, der herausragt aus der Reihe der Könige, weil er mit ganzer Kraft das Volk aufgebaut hat, weil er wusste, es ist dein Volk. Und du hast ihm Gelingen geschenkt, du hast ihm die Begabung geschenkt, dass er das Volk gut organisieren konnte, dass er sogar die heiklen Punkte anpacken konnte, die sogar innerhalb des Volkes zu Aufständen hätte führen können, dass er mit dem ganzen Götzenkult abgeräumt hat. Ja, Herr, und ich sehe in ihm auch ein Beispiel eines Menschen, der dir hingegeben ist und der dann doch zupackt, der sich nicht scheut, eine gute Organisation aufzubauen und der weiß, dass der innere Aufbau, die Lehre, die Unterweisung des Volkes genauso wichtig ist wie der äußere Aufbau. Es ist mein Wunsch, dass wir aus dem auch lernen können, ausgewogen zu sein in unserem persönlichen Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, auch als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, dass all das, was sich in unser Leben hineinschleichen möchte, dass uns Vertrauen von dir abzieht und das Vertrauen in andere Dinge hineinlegt, dass du uns das aufzeigst und dass wir das ausräumen können. Ganz und gar in allem dir vertrauen. Amen.